Liebe Freunde, ich habe euch vor 4 Wochen erzählt von unseren Fragekästen, wo immer so Fragen reingeworfen werden. Ich habe meine Predigt gehalten über die Kreuzigung, das Kreuz auf Golgatha. Und da hat dann jemand in den Fragekasten die Frage reingeschmissen: Warum heißt bei uns eine Zahncreme Golgatha? Der hatte Golgatha mit Golgate verwechselt oder Golgate. Solche Fragen sind ja relativ harmlos, aber ich habe euch schon gesagt, so harmlos sind die Fragen nicht immer. Vorigen Monat war ich auf einer Jugendwoche und da lag im Fragekasten folgende Frage: Wieso bin ich schuld am Tod von Jesus? Mit anderen Worten, wie kann denn einer, der 1987 lebt, schuld sein am Tode eines Mannes, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Die Frage ist berechtigt und um sie zu beantworten, muss ich mal noch viel weiter vorne ansetzen, noch vor der Kreuzigung. Da erwählte sich Gott die Israeliten. Der befreite sie aus der ägyptischen Sklaverei, der führte sie durchs Rote Meer, er führte sie durch die Wüste in die Freiheit, in das Land Kanaan und ließ sie dort in einem unwahrscheinlichen Wohlstand leben. Alles, was Gott von ihnen forderte, war, er wollte ihr Gott sein, sie sollten keinen anderen Göttern nachfolgen und sie sollten seine Gebote halten. Aber das haben die von Anfang an abgelehnt. Davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser. Sie haben Gott immer und immer wieder verlassen und sich mit anderen Göttern eingelassen. Gott hat auf diese Untreue mit unendlicher Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das habe ich zum ersten Mal kapiert, als ich im Krankenhaus lag. Da hatte ich nämlich viel Zeit. Und da habe ich mal die Bibel in einem Ritt durchgelesen, so von Anfang bis hinten, hintereinander weg. Und da ist mir etwas aufgefallen, was einem sonst, wenn man das bloß so abschnittweise liest, was einem da gar nicht richtig aufgeht. Nämlich, die Bibel ist eine einzige Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte von Gottes Liebe zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Was auch passiert, wie schwer ihn auch die Menschen enttäuschen, wie oft sie ihm davonlaufen, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer wieder was Neues. Er hat immer wieder einen neuen Einfall, um den Menschen seine Liebe zu beweisen. Er schickt ihnen eine Liebeserklärung nach der anderen. Einen Briefträger, einen Botschafter nach dem anderen. Eine der schönsten Liebeserklärungen, die hat Gott durch den Propheten Jeremia bringen lassen. Jeremia Kapitel 31, da steht: Ich habe dich schon immer geliebt. Aber die Menschen haben sich gegenüber Gottes Liebeserklärung taub gestellt. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu. Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon und Gott läuft den Menschen hinterher. Laufend schickt der einen Propheten nach dem anderen, um die Menschen zu sich zurückzurufen. Aber die Menschen bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie die Propheten einen nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich, da hat er nur noch einen, den er schicken kann. Einen einzigen, nämlich seinen eigenen, seinen einzigen Sohn, Jesus. Der ist sein letzter Versuch, das ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist die letzte und einzige Chance für die Menschheit. Jesus ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es, sie haben ihn gekreuzigt. Das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, das wird in der Bibel mal zusammengefasst, wieder erzählt in einer kleinen Geschichte, einer Gleichnisgeschichte, dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Da ist ein Weinbergbesitzer, der schickt Boten zum Weinberg und die Weinbergspächter, Wir bringen diese Boten um. Und mit dieser Geschichte soll gesagt werden, der Weinbergsbesitzer ist Gott, der Weinberg ist die Welt und die Weingärtner, das sind die Menschen. Nachdem die alle Boten umgebracht haben, so heißt es im Lukas-Evangelium Kapitel 20, da fragt sich nun der Besitzer, was soll ich machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Als die Weinbergspächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie. Das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl, fragte Jesus seine Zuhörer, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Leuten tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg anderen geben. Aber sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Da sah Jesus sie ernst an und fragte, was bedeutet denn der Satz, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden? Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen, und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Für die meisten von euch ist das heute nicht das erste Mal, dass Gott euch ruft. X-mal hat er versucht, dich zu erreichen, aber er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du bist ihm ausgewichen, du hast ihn hingehalten mit Ausreden, du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben, du hast seine Liebeserklärung noch nicht mit deinen Worten erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass es dabei nicht um seinen, sondern um deinen Vorteil geht. Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt Gott etwas, dass du ihn liebst? Ist der große Gott weniger groß, bloß weil du für oder gegen ihn bist? Wer bist du eigentlich? Wenn sich eine Mücke in die Flammen stürzt, da weißt du selber, wie das endet. Deine Rebellion gegen Gott geht nach hinten los, die schadet nur dir selber. Um deinetwillen sollst du Gott lieben, damit dein Leben gelingt. Von dir hat Gott keinen Vorteil, aber den Vorteil von Gott hast du. Und dich auffordern, Gott zu suchen, bedeutet dich auffordern, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, verweigere Jesus die Antwort nicht und verwirf ihn nicht, wenn er dich heute zu Gott einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir in deinem Leben schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis dein Leben kaputt ist. Der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Der verlangt von dir Gehorsam. Und Jesus gehorchen, das ist Glück für dich. Glücklich werden wollen wir alle. Und du willst ja auch glücklich werden in deinem Leben. Der sicherste Weg, glücklich zu werden, ist, wenn du Jesus gehorchst. Und der sicherste Weg im Leben, Schiffbruch zu erleiden und unglücklich zu werden, ist, wenn du Jesus nicht gehorchst. Wenn du ihn nicht hörst, verwirfst du deine letzte Hoffnung. Wenn du ihn verwirfst, da bleibt dir nichts. Selbst der Himmel hat keinen anderen Botschafter mehr. Es gibt kein anderes Opfer für deine Sünden. Wenn du Jesus ablehnst, da schlägst du selber deine einzige Hoffnungstür zu. Die Bibel sagt im Johannesevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was kann Gott mehr tun? Ich frage dich, was kann Gott mehr tun, um dir seine Liebe zu beweisen? Was kann er denn mehr tun, als seinen eigenen Sohn sich vom Herzen zu reißen und für dich zu opfern? Was verlangst du noch mehr an Beweisen? Was erwartest du eigentlich noch mehr? Wenn du dieses Opfer ablehnst, da ist das Einzige, was dich erwartet, das Gericht und die Verdammnis. Jesus selber hat erklärt, wer nicht an ihn glaubt, wird verdammt werden. Markus 16, Vers 16 steht es. Verdammt sein heißt ewig von Jesus getrennt sein. Wenn du dein Leben ohne Gott verbringen willst, da wird Gott dich nicht zwingen, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Gott ist nur fair, der gibt dir nur das, was du selber wolltest. Und nach deinem eigenen Willen wird er sein gerechtes Gerichtsurteil im Gericht sprechen. Willst du gottlos sein, dann wirst du auch in der Ewigkeit gottlos sein. Und ich frage dich, ob du das wirklich möchtest. Ich möchte, dass der Gedanke an Gottes Gericht und zukünftigen Zorn dich erschreckt. Ja, ich möchte dich erschrecken. Ich möchte, dass du anfängst, ernsthaft darüber nachzudenken, was du sagen willst, wenn du vor Gottes Gericht stehst. Ich wäre ja froh, wenn ich nicht über dieses heikle Thema sprechen müsste. Aber ich muss darüber predigen. Denn wenn ihr verloren geht, wird Gott mir die Schuld geben, weil ich euch nicht klar vor den Konsequenzen der Sünde gewarnt habe. Und die schlimmste, die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube. Das ist, wenn ein Mensch sagt, mir ist Gott egal, den brauche ich nicht in meinem Leben. Der ist überflüssig bei mir. So denken, das heißt praktisch, Jesus noch einmal töten. Hier in unserem Gleichnis, da steht am Schluss die Frage, was wird Gott mit denen tun, die seinen Sohn getötet haben? Und die Antwort lautet, Vers 16, er wird kommen und sie töten. Wieso bin ich schuld am Tode von Jesus? Das war die Frage, von der wir heute ausgegangen sind. Und hinter dieser Frage steckt natürlich die Meinung, ich bin an seinem Tod nicht schuld. Na klar, keiner, der 1987 lebt, ist im wörtlichen, buchstäblichen Sinne schuld am Tod von Jesus. Aber mit jeder Sünde, die du tust, tötest du Jesus noch einmal. Im Frühjahr dieses Jahres, da bin ich zu einer Jugendwoche gewesen und dort haben wir unwahrscheinlich viel Ärger und Auseinandersetzung gehabt. Eine ganz starke Gegnerschaft. Zum Beispiel haben die in einer Nacht unsere Plakate entfernt von der Kirchentüre und haben an die Kirchentüre andere Plakate gehängt. Da stand zum Beispiel auf einem Plakat drauf, Jesus ist tot, Theo hat ihn gekreuzigt, Theo lebt. Und damit wollten unsere Gegner uns treffen und beleidigen. Und in Wirklichkeit haben sie mit dieser Formulierung genau ins Schwarze getroffen. Die haben genau die Mitte des Evangeliums getroffen. Die haben ungewollt und unbewusst die Wahrheit gesagt. Jawohl, Leute, so ist das. Jesus starb am Kreuz, weil meine Sünden ihn getötet haben. Das ist die Wahrheit, so wie es im Gesangbuch steht. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer. Die haben dir erreget das Elend, das dich schläget. Das große, starke Marterheer. Und weil Jesus für mich gestorben ist, deshalb kann ich leben. Tatsächlich, das ist die Wahrheit. Wenn du das verstehst und das glaubst, dann bist du frei von aller Schuld. Und wenn du es nicht glaubst, dann bist du schuldig am Tod von Jesus. Wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstehst, wenn du dein Leben ohne ihn lebst, wenn du seine Vergebung ablehnst, da tötest du ihn aufs Neue. Wenn du nichts mit Jesus, mit seinem Kreuz, mit seiner Kirche, mit seiner Sache zu tun hast, dann bist du, und ich sage das nicht mit Härte, ich sage das mit Traurigkeit, dann bist du ein Christusmörder. Und dann beschuldige ich dich der Verwerfung des Retters. Und dieser Vorwurf, der trifft dich auch dann, wenn du dich einen Christen nennst, aber Jesus nicht an die erste Stelle in deinem Leben setzt. Entweder hat Jesus die erste Stelle in deinem Leben oder gar keine. Denn eine andere als die erste ist Jesus nicht bereit einzunehmen. Hast du ihn von der ersten Stelle verdrängt, da hast du ihn überhaupt verworfen. Wie kam das eigentlich dazu, in der Gleichnisgeschichte, dass die Weinbergsarbeiter es sich gewagt haben, den Sohn zu verwerfen und zu töten? Sie haben es gewagt, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben sich eine Frechheit nach der anderen erlaubt. Die haben einen Propheten nach dem anderen getötet. Die haben einen Liebesbeweis Gottes nach dem anderen von der Erde wegwischen wollen. Ohne dass der Herr auf der Stelle auf sie eingeschlagen hat. Und das hat sie ermutigt, immer unverschämter zu werden. Undankbare Menschen, die missbrauchen die Langmut und die Gnade Gottes damals wie heute. Und du sagst vielleicht heute, ich glaube nicht an Gott, seine Gebote sind mir völlig egal, aber der tut mir ja trotzdem nichts. Der schlägt mich nicht mit Blindheit, der schlägt mich nicht tot, im Gegenteil, ich lebe glücklich und zufrieden. Also kann ich weitermachen wie bisher. Denn Gott, falls es den überhaupt geben sollte, der ist ja gnädig. Ja, Gott ist gnädig, der hat seine Gnade durch den Tod seines Sohnes, durch die Sendung seines Sohnes bewiesen. Aber wenn du mit Gottes Gnade Schindluder treibst und wenn du seinen Sohn verwirfst, dann hör auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang an, mit Gottes Gericht zu rechnen. Es wird mir immer vorgeworfen, wenn ich von Gericht und von Verdammnis rede, ich würde den Menschen Angst machen. Nur was denn sonst? Es ist schrecklich, so steht in der Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im Gericht ewig verdammt zu werden, ist das Furchtbarste, was es gibt. Kein menschliches Gehirn kann diesen Schrecken sich ausdenken. Und keine menschliche Sprache kann in Worte fassen, wie entsetzlich die Hölle ist. Das ist wirklich zum Fürchten. Und davor sollen wir uns fürchten. Deswegen hat Jesus extra gesagt, fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Es wäre mir lieber, du würdest dich vor der Verdammnis endlich mal anfangen zu fürchten und in die Arme von Jesus flüchten, als dass du weiter leichtsinnig so tust und denkst, als ob es kein Gericht und keine Verdammnis gäbe. Und den Vorwurf, ich würde die Menschen durch Angst in den Himmel treiben wollen, den weise ich als absolut blöde zurück. Wenn du zum Arzt kommst und der dich untersucht und der dir sagt, mein lieber Mann, Sie haben eine akute Blinddarmentzündung. Wenn Sie sich nicht in der nächsten Stunde operieren lassen und das Ding platzt, da sind Sie in einer Stunde ein toter Mann. Da sagst du doch auch nicht, also Herr Doktor, kommen Sie mir nicht mit solchen Vorwürfen. Fangen Sie jetzt nicht an, mich unter Druck zu setzen. Hören Sie auf mit Ihren Drohungen. Versuchen Sie jetzt nicht, mir Angst zu machen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir mitgeteilt wird, dass du in Lebensgefahr schwebst. Und wenn du in deinem Kopf nicht total verblödet bist, da wirst du genau das tun, was der Arzt von dir verlangt. Weil du nämlich begreifst, der will dir doch nicht Angst machen, sondern er will dich retten. Das ist sein Ziel. Der will doch mit seiner knallharten Diagnose dich nicht unter Druck setzen, dass du nicht mehr aus noch einweist, sondern er will dein Leben damit retten. Es ist mir lieber, wenn sich nach der heutigen Predigt ein paar von euch endlich mal anfangen, vor dem Gericht Gottes zu fürchten. Und sich von Jesus retten lassen, als dass ihr leichtsinnig weiterlebt und drüber feigst, und dann darüber verloren geht. Was heißt denn hier Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst. Nämlich, ihr könntet verdammt werden, weil ihr nicht geglaubt habt. Und ich könnte verdammt werden, weil ich euch nicht klar genug gepredigt habe. Ich wiederhole, ich wäre ja froh, wenn ich nicht über dieses Thema sprechen müsste. Aber ich darf doch nicht leben als ein Prediger meiner eigenen Gedanken. Und ich darf nicht sterben als ein Prediger meiner eigenen Vorstellung. Sondern ich muss die Botschaft meines Herrn predigen. Oder ich werde verurteilt werden. Ich muss ja auch am jüngsten Tag nochmal über mein Leben Rechenschaft geben, genau wie du das über dein Leben geben musst. Und dann wird Jesus zu mir sagen, ich habe dir eine Botschaft gegeben. Hast du sie weitergegeben? Ich habe dir einen Befehl gegeben. Du solltest in meinem Namen reden. Und hast du deine eigenen Worte geredet? Ich habe dir eine Bibel gegeben und du solltest das, was da drin steht, den Menschen weitererzählen. Hast du das getan oder hast du deine eigenen Gedanken weitererzählt? Und ich weiß, was ich dann sagen werde. Ich werde zu Jesus sagen, das, was du schwarz auf weiß in deiner Bibel mir gegeben hast, das habe ich gepredigt. Deine eigenen Worte. Zum Beispiel Johannesevangelium Kapitel 3. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an ihn glaubt, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird ihn treffen. Und ich fürchte, dass alle, die dieses Wort nicht ernst nehmen und die dieses Wort unterschlagen und die menschliche Philosophie statt biblisches Evangelium predigen, und die den Leuten einreden, es gäbe kein Gericht. Und die alle die Worte der Bibel, die vom Gericht reden, auslassen oder verdrehen oder verfälschen. Ich fürchte, dass die alle einem harten Gericht entgegengehen. Ob das nun Pfarrer, Bischöfe, Professoren oder sonst wer sind. Ich jedenfalls will mich an diesem modernen Betrug nicht mit beteiligen. Sondern ich bleibe bei den Worten, die Jesus selber gesagt hat. Markus 16, Vers 16. Wer an mich glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die meisten von euch sind getauft. Bei jeder Taufe wird dieses Wort vorgelesen. Das ist auch bei deiner Taufe vorgelesen worden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und das heißt, auch deine Taufe nützt dir nichts, wenn du nicht glaubst. Ich habe es euch schon gesagt, ihr habt Jesus, den Retter, gekreuzigt. Dadurch, dass ihr euch geweigert habt, an ihn zu glauben. Und was wird der Herr mit euch tun, wenn er kommt? Jesus beendet das Gleichnis von den bösen Weingärtnern mit einem schrecklichen Wort. Ich habe es schon vorgelesen, aber ich lese es nochmal vor. Der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und Jesus fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen, und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Wenn du Jesus verwirfst, wird das volle Gewicht seines Gerichtes auf dich fallen. Und ich frage dich, ob du das wirklich willst. Ob du nicht wenigstens mal anfangen willst, darüber nachzudenken, ob du das wirklich willst. Wenn Jesus zum Gericht kommt, so heißt es mal in der Offenbarung, da werden Himmel und Erde vor seiner Herrlichkeit fliehen. Von solcher Größe ist Jesus, dieser Eckstein, dass alles vor ihm fliehen wird. Und er wird auf den, der nicht an ihn geglaubt hat, fallen und ihn zermalmen. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage ihn nur auszusprechen, weil Jesus selber ihn ausgesprochen hat. Ich würde von mir aus nicht wagen, in einer Predigt mit einer Drohung so weit zu gehen, wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre. Jesus hat damals seine Predigt mit diesem entsetzlich harten Wort beendet und kein Wort mehr gesagt. Ich will nicht damit aufhören. Ich möchte dich noch einmal beschwören, dass du Jesus dein Leben gibst und ihn als Retter annimmst. Was dir bevorsteht, ist die Verdammnis. So wie du auf die Welt gekommen bist, bist du verloren von vornherein. Und um dich vor der Verlorenheit zu retten, ist Jesus gekommen. Dort zeigt sich Gottes Liebe. Also lass dich aus deiner Verlorenheit retten und nimm Jesus an. Leute, das mag sein, dass ich heute mich an manchen Punkten sehr hart ausgedrückt habe. Aber ich bitte euch, glaubt mir, dass ich aus Liebe zu euch geredet habe. Nehmt mir wenigstens das bitte ab. Ich will euch nicht fertig machen, ich will euch nicht zusammenstauchen. Ich habe aus Liebe zu euch geredet, weil ihr verloren geht, wenn ihr Jesus nicht als den Herrn eures Lebens annehmt. Wollt ihr denn eure Seelen verlieren? Wollt ihr wirklich so wahnsinnig sein, zu leben und zu sterben ohne euren Retter? Wollt ihr denn wirklich so weit gehen? Ich bitte euch, Freunde, ich bitte euch, bekehrt euch.